97,5.
In der Dominikanischen Republik hat ein zweitägiger Generalstreik mit heftigen Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten begonnen. Dabei erschossen die sogenannten Sicherheitskräfte im Laufe des Montags zwei Streikende in den Elendsvierteln am nördlichen Rand der Hauptstadt Santo Domingo, verletzten 15 Personen und nahmen mindestens 10 fest. In La Vega, 70 Kilometer weiter nördlich, zündeten Demonstranten einen angeblichen Polizeispitzel an, der schwer verletzt wurde. Der von den 4 großen Gewerkschaftsverbänden des Landes ausgerufene und von weiteren 300 Volksorganisationen unterstützte Streik legte das Wirtschaftsleben völlig lahm. In der Hauptstadt kam der Verkehr fast total zum Erliegen. Die meisten Geschäfte, Banken und Betriebe blieben geschlossen. Die Regierung hatte 20.000 Soldaten in die Stadt einmarschieren lassen, um Unruhen im Keim zu ersticken. Nach Angaben der Organisatoren wurde der Streikaufruf zu 90% befolgt.
Das eine Zeitungsmeldung vom 21. Juni 1989. Dominikanische Republik, die Basisbewegungen dort. Was gibt es an Widerstand in der Dominikanischen Republik? Zu dem Thema hat die Gruppe Partei aus Basel eine einstündige Sendung zusammengestellt. Einige von ihnen sind auch selber in der Dominikanischen Republik gsi.
Das Inselgebilde der großen Antillen gleicht, wenn man es auf der Landkarte betrachtet, einem großen Vogel. Kuba, die Insel Hispaniola, die in zwei Länder, Haiti und die Dominikanische Republik, aufgeteilt ist, und Puerto Rico, der Flügel, der ins Meer gefallen ist, wie es in einem kubanischen Lied so schön heißt. Die Dominikanische Republik hat die längste koloniale Geschichte Lateinamerikas. Hier landete Kolumbus 1492. 1492, also 500 Jahre später, wird in Spanien und der Dominikanischen Republik mit pompösen Feiern an dieses Datum erinnert, das die brutale Unterwerfung dieses Kontinents einleitete. Die ersten spanischen Kolonisatoren rotteten in nur 30 Jahren die Urbevölkerung der Insel aus. Später wurde Hispaniola, heute also Haiti und die Dominikanische Republik, von blutigen Kolonialkriegen zwischen Spanien, Frankreich, England und Holland heimgesucht. Fast alle Facetten der lateinamerikanischen Geschichte und Gegenwart scheinen in diesem von 7 Millionen Menschen bevölkerten Inselstaat auf. Monokultur, Kapitalflucht, Abhängigkeit von metropolitanen Märkten in wirtschaftlicher Hinsicht, große Spannungen zwischen den einzelnen Schichten und zwischen reaktionären, reformistischen und revolutionären Tendenzen in sozialer und politischer Hinsicht. Die Geschichte der Dominikanischen Republik ist geprägt von Gruppen und Bewegungen, die eine Befreiung vom imperialen Joch versucht haben. Die Bewegung vom April 1984 hat sich gegen die Unterzeichnung des IWF-Abkommens gerichtet und die Ära der trikontinentalen Brotunruhen der 80er Jahre eingeleitet. Diese autonome Massenbewegung hat sich weiterentwickelt und mündete in den erfolgreichen Generalstreik vom 19. und 20. Juni dieses Jahres. Der Streik wurde von der Bevölkerung weitgehend unterstützt und hat die öffentlichen Aktivitäten während zweier Tage vollständig paralysiert. Wir haben mit Margarita Cordero über die Situation in der Dominikanischen Republik diskutiert. Margarita Cordero hat 1965 als 20-Jährige gegen die Besetzung ihrer Heimat durch US-Marines gekämpft. Später war sie während zweier Jahre im Exil. 1978 hat sie die Dominikanische Journalistengewerkschaft gegründet und in den letzten Jahren bei CPAF gearbeitet. CPAF ist eine feministische Organisation, die vor allem Untersuchungen über die Situation der dominikanischen Frau anstellt. Wir fragten Margarita nach den Ursprüngen der Basisbewegung.
El movimiento de organización de las bases en República Dominicana tiene su momento cumbre inicial, si se quiere, a partir de 1978 con la apertura democrática que inaugura la ascensión del Partido Revolucionario Dominicano al poder.
Die Bewegung der organisierten Basisbewegung nimmt 1978 mit der demokratischen Öffnung ihren Anfang. Die demokratische Öffnung wird durch den Wahlsieg des Partido Revolucionario Dominicano eingeleitet. Damit ist die 12-jährige Phase des autoritären Regimes von Joaquín Balaguer beendet. Es etabliert sich nun, also 1978, eine Partei mit einer bemerkenswerten demokratischen Tradition. Durch den Sieg des Partido Revolucionario Dominicano wird ein politischer Raum eröffnet, der nicht mehr in erster Linie durch den Kampf gegen Repression und gegen das autoritäre Regime der Rechten bestimmt ist. Die Niederlage der Rechtsregierung führt zu einem explosionsartigen Entstehen von Basisgruppen. Vor allem die Bauern, in geringerem Maße auch die Arbeiter und Arbeiterinnen organisieren sich. Auch Frauengruppen, die Berufsgruppe der Akademiker und Akademikerinnen, schließen sich zusammen. Viele Gruppen haben sehr beschränkten Einfluss. Sie konzentrieren sich oft nur auf ihr Quartier oder einen sehr beschränkten lokalen Umkreis auf dem Lande. Viele Basisgruppen, ich wiederhole das, haben sehr limitierte Interessen und ihr Einflussgebiet ist auch örtlich sehr beschränkt. Aber sie haben in den letzten Jahren Gemeinsamkeiten erkennen können, die ihnen ein einheitliches Vorgehen in dieser Breite erlauben.
Gibt es hegemoniale Gruppen in dieser Basisbewegung?
No, no, porque una de las cosas que ha caracterizado en estos últimos años la emergencia de los grupos de base es su ruptura con las políticas traditionales.
Nein, bis jetzt nicht. Allen Gruppen gemeinsam ist ein fundamentaler Bruch mit den traditionellen Institutionen und Parteien. Und wenn ich von institutioneller Politik rede, beziehe ich mich nicht nur auf die am meisten institutionalisierten Parteien, sondern auch auf die linken Organisationen, die eine sehr instrumentalisierte, hierarchische und autoritäre Politik verfolgen. Viele dieser Basisgruppen sind vor allem eine Antwort auf den Dirigismus und Autoritarismus der linken Organisationen. Obwohl, und das ist nicht zu vergessen, einige der Basisgruppen aus linken Organisationen hervorgegangen sind. Bis jetzt sind keine Gruppen erkennbar, die die Bewegung anführen. Was nicht heißt, dass es sie noch geben wird. Dies gibt der Bewegung ein sehr weites Aktionsfeld, was unter zentraler Führung nicht möglich wäre.
Una harina de queso blanco y al sur una
Die Basisbewegung richtet sich also gegen die Verknappung der Grundnahrungsmittel, den Ausfall von elektrischem Strom. Im Schnitt wird nur noch während 7 Stunden elektrische Energie ins Netz eingespeist. Die massiven Schwierigkeiten im Transportwesen und die tiefen Löhne. Die Rechtsregierung unter Balaguer versucht, den galoppierenden Verfall der Ökonomie mit ehrgeizigen infrastrukturellen Bauvorhaben abzubremsen. Der Großteil der Mittel aus dem Staatshaushalt fließt somit in den Straßenbau und den Wohnungsbau. Damit soll einerseits die Arbeitslosigkeit gesenkt werden und andererseits die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Gesundung der Wirtschaft geschaffen werden. Die Mittel für das ambitiöse Projekt werden aus den Steuern und Zöllen und aus der ungedeckten Erhöhung der Geldmenge gezogen. Das wiederum hat die Inflation übermäßig angeheizt. Für die Bevölkerung bedeutet das, dass der Lebensstandard unter die Marke von 1973 zurückgefallen ist. Die dirigistische Wirtschaftspolitik der Regierung Balaguer hat auch die Interessen des privaten Unternehmertums tangiert. Das dominikanische Unternehmertum setzt sich wie in anderen lateinamerikanischen Ländern aus einer konservativ etablierten Gruppe und einer jungen, dynamischen, neureichen Gruppe zusammen. Diese hat ihr Vermögen durch mehr oder minder direkte Implikation in den Drogenhandel oder durch Spekulation im Devisengeschäft mit verknappten Gütern gemacht. Diese neue Klasse von Finanziers hat sich im Unternehmerverband durchgesetzt. Der Unternehmerverband kämpft deshalb gegen das seiner Meinung nach veraltete Entwicklungsmodell der Regierung Balaguer. Der Generalstreik wurde deshalb paradoxerweise vom Unternehmerverband sehr aktiv unterstützt. Die Regierung sah sich weitgehend isoliert und setzte voll auf die Repressionskräfte. Armee und Polizei wurden in den Großstädten zusammengezogen. Während des Generalstreiks kam es jedoch nur in einigen wenigen Quartieren zu Zusammenstößen. Die Befürchtung, die verschiedenen Kreise nach den Vorkommnissen in Venezuela gehegt hatten, trafen nicht ein.
Margarita, weshalb glaubst du, ist die Lage während des Generalstreiks weitgehend ruhig geblieben?
Claro, es que los grupos que se oponían a la huelga, y específicamente hablo de los del gobierno y del Partido Reformista, que es el partido que sustenta el gobierno de Balaguer, era de que la huelga, como tenía fines desestabilizadores, se iba a conducir de una manera anárquica y sobre la base del terrorismo. Pero una de las grandes ventajas que tuvo este movimiento es que la lucidez de sus dirigentes los condujo a no improvisar la huelga, sino a preparar la huelga. Y parte de esta preparación de la huelga fue la de concientizar a la población en la necesidad de que la huelga fuera pacífica, que fuera una demostración cívica de descontento con la política económica del gobierno de Balaguer.
Im Vorfeld zum letzten Generalstreik vom 19. und 20. Juni hat die Regierung behauptet, dass der Generalstreik mit terroristischen Mitteln geführt werde und destabilisierende Ziele verfolge. Die Koordination der Basisgruppen hatte den Streik aber nicht improvisiert, sondern weitgehend geplant und vorbereitet. Und wichtiges Element dieser Vorbereitung war die Diskussion unter den verschiedenen Gruppen über die Aktionsformen. In erster Linie sollte der Streik als Aktion des zivilen Ungehorsams, die Unzufriedenheit mit der Politik der autoritären Rechtsregierung der Christdemokraten von Joaquín Balaguer zum Ausdruck bringen. Das Streikkomitee rief die Bevölkerung dazu auf, während 2 Tage zu Hause zu bleiben und das öffentliche Leben zu paralysieren und sich durch die massive Präsenz der Repressionskräfte nicht provozieren zu lassen.
Waren diese Aufrufe des Streikkomitees, zu Hause zu bleiben und sich friedlich zu verhalten, nicht taktisch gemeint?
No era táctico de ninguna manera provocar la represión gubernamental. No era táctico, sobre todo porque confluían una serie tan diversa de sectores, con intereses también tan diversos, en definitiva, que haber hecho de esta huelga algo...
Nein, es kann nicht Taktik sein, die Repressionskräfte der Regierung zu provozieren. Die einzelnen Sektoren der Streikbewegung gehen von sehr verschiedenen Interessen aus. Zudem ist ihr Organisationsgrad nicht sehr hoch. Eine Konfrontation hätte einen ähnlichen Verlauf genommen wie die Brotunruhen im April 84, nach der Unterzeichnung der IWF-Verträge durch die sozialdemokratische Regierung des Partido Revolucionario Dominicano. Aber die Konsequenzen wären noch katastrophaler gewesen. Die Unruhen im April 84 hatten 200 Menschen das Leben gekostet. Die Vorbereitung für diesen Generalstreik waren durch die Präsenz derjenigen bestimmt, die zu sichtbaren Führern und Führerinnen der Basisbewegung geworden waren. Eine der Eigenarten dieses Streiks waren die schriftlichen Aufrufe der verschiedenen Basisgruppen. Diese Aufrufe waren von den Organisatoren namentlich unterzeichnet. Sie beeinflussten durch die Offenlegung ihrer Identität den Verlauf des Streiks insofern, dass die Bewegung dadurch in der Wahl der Mittel zur Zurückhaltung aufgerufen war.
Könntest du uns genaueres über die 84er Unruhen erzählen?
Sí, bueno, lo de abril del 84 que queda así como una marca muy profunda en la historia reciente de este país, se produce a raíz de la firma de los primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que trajeron como consecuencia una política de restricción muy significativa, y donde comenzaron a sentirse por primera vez los efectos inflacionarios de la política fondomonetarista.
Die 84er Unruhen sind ein sehr einschneidendes Datum in der neueren Geschichte dieses Landes. Die Ankündigung der Preiserhöhung für verschiedene Artikel des täglichen Gebrauchs führte bei der Bevölkerung zu einer spontanen Reaktion. Gegen diese vom IWF initiierten Maßnahmen wehrte sich das Volk mit Straßenbarrikaden und Plünderungen. Die erste Konfrontation fand in einem der armen Quartiere von Santo Domingo statt, von wo aus sie sich über das ganze Land verbreitete. Die sozialdemokratische Regierung führte eine Politik des offenen Staatsterrorismus ein und in weniger als 24 Stunden war der Aufruhr niedergewalzt.
wichtiger Faktor in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung der Dominikanischen Republik ist die Person des Präsidenten Balaguer, der bereits unter dem Diktator Trujillo wichtige Regierungsposten bekleidete. Balaguer war bereits von 1966 bis 1978 Staatspräsident. Nach der vom CIA initiierten Ermordung des Diktators 1961 wurde Juan Bosch mit Unterstützung der Unter- und Mittelschichten 1963 zum Präsidenten gewählt. Antikommunistische Kreise in der Armee putschten nach wenigen Monaten gegen seine Regierung. Regierungstreue Einheiten der Armee und Polizei versuchten mit Unterstützung einer breiten Volksbewegung, in der auch kommunistische Organisationen eine Rolle spielten, Juan Bosch wieder ins Amt zu heben. Die putschistischen Teile der Armee brachten die Situation nicht unter Kontrolle. 1965 landeten US-amerikanische Marines und befriedeten die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Die reaktionären Kräfte der Dominikanischen Republik und die USA setzten Balaguer als Staatspräsidenten ein. Bis 1978, also während 12 Jahren, konnte er sich mit Einsatz massiver staatlicher Repression, aber auch mit paramilitärischen Gruppen an der Macht halten. Balaguer nannte die Todesschwadrone Los Incontrolables, die Unkontrollierbaren. Balaguers relativer Erfolg leitet sich aus seiner Fähigkeit ab, die verschiedenen Fraktionen der einflussreichsten Schichten gegeneinander auszuspielen. Er ist bekannt dafür, dass er seine Entscheidungen alleine und ohne Beraterstab trifft. Seine christlich-soziale Reformpartei, die der Internationalen der Christdemokratie angehört, hat deshalb wenig Einfluss auf die Regierungsgeschäfte. Seine äußerst guten Beziehungen zu den USA und sein gelegentliches Zurückgreifen auf offen repressive Methoden lässt sich am besten am Fall Mirabeau dokumentieren, der sich im Juli 1989 zugetragen hat. Die US-Behörden hatten für Mirabeau, der in der Dominikanischen Republik verhaftet worden war, ein Auslieferungsbegehren gestellt. Sie verdächtigten ihn, einen hohen Polizeibeamten in New York umgebracht zu haben. Ihrer Meinung nach hatte das langjährige führende Mitglied einer dominikanischen Linksorganisation Verbindungen zur Drogenmafia. Balaguer stimmte der Auslieferung zu und verletzte damit dominikanisches Recht, das eine Auslieferung von dominikanischen Bürgern und Bürgerinnen verbietet. In Anwesenheit der dominikanischen und amerikanischen Polizei stürzte sich Mirabeau aus dem Fenster der Polizeistation. Nach dem angeblichen Selbstmord hüllte sich Balaguer in Schweigen, um nachher die üblichen Erklärungen abzugeben, ähnlichen Inhaltes, wie er sie während seiner 12-jährigen autoritären Regierungszeit abzugeben pflegte.
Nos encontramos una tarde bajo el sol de primavera. Tú caminando entre mis pasos, yo vistiéndome en tus huellas. Y nos amamos cara a cara y nos besamos en la calle. Y tanto amor se fue fundiendo que ahora no puedo olvidarte. Mil razones para amarte. Tú eres mi razón primera. En la calle yo rodando donde quiera. Y así tu amor me fue naciendo como un río de agua errante. Tu voz atraca un viejo puerto, siembro anclas en tu talle. Ya nos amamos cara a cara, ya nos besamos en la calle. Ahora pregunto si es captura. Puedes olvidarme, mil razones para amarte. Tú eres mi razón primera, mis poemas en la calle. Y hazles conmigo.
Son las mil razones.
Die sozialdemokratisch ausgerichtete Partido de la Revolución Dominicana, die Juan Bosch 1973 verlassen hatte, zeichnete sich während ihrer Regierungszeit durch wirtschaftspolitische Fehlleistungen und eine starke Verbreitung der Korruption aus. Auf den Ex-Präsidenten Jorge Blanco wartet ein Gerichtsverfahren wegen Unterschlagung von Staatsgeldern und Verbindung zur Drogenmafia. Aber nicht nur der Ex-Präsident, sondern auch seine höchsten Generäle sitzen hinter Schloss und Riegel. Die belastenden Aussagen gegen die Spitze der Partido de la Revolución Dominicana wurden von hohen Militärs abgegeben, die der Partei von Balaguer nahestehen. Die Armee ist auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Die Luftwaffe zum Beispiel schützt den Drogenhandel und kassiert dafür Schutzgelder. Die Marine andererseits kontrolliert die illegale Auswanderung nach Puerto Rico. Andere Einheiten kassieren Schutzgelder aus Schmuggelgeschäften mit Haiti. Nach dem Einmarsch der US-Marines wurde die dominikanische Armee professionalisiert. Das Hauptgewicht wurde auf den ideologischen Aspekt und die militärische Ausbildung gelegt. In Fort Gallic in der Panama-Kanalzone nahmen dominikanische Offiziere an Aufstandsbekämpfungskursen teil und einige wurden in Verhörsmethoden ausgebildet. In Fresno, Texas wurde eine Gruppe in der Handhabe von Explosivstoffen instruiert. Sie hatten die Aufgabe, paramilitärische Einheiten aufzubauen. Diese Gruppen operierten dann während Jahren unter dem Namen Demokratische Antikommunistische Front. Das Volk nannte sie die Bande, denn ihre Methoden unterschieden sich nicht von anderen kriminellen Banden, die im Solde von Großgrundbesitzern die Bevölkerung terrorisierten.
Bailar medio apretado con una hembra bien sabrosa.